Jahren sind wir mal auf Bali gewesen und da braucht man ganz, ganz viele Nullen, wenn man da ist, weil die Währung also wirklich im Vergleich zum Euro gar nichts wert ist. Und damals kam mir der Gedanke, boah, wenn ich jetzt irgendwie ein Kind habe, was sich so im Zahlenraum überhaupt nicht bewegen kann und da permanent mit Millionen oder sonst was unterwegs ist, beziehungsweise gar nicht kapiert, dass an der Zahl, mit die es jetzt bezahlen muss, die letzten drei Nullen sowieso schon immer weggestrichen wird, weil die Zahl sonst viel zu hoch wird, dann ist das schon eine echte Herausforderung. Und so ein bisschen geht es heute tatsächlich auch um diese Orientierung, denn wenn es beim Rechnen nicht hakt, dann haben wir ja häufig ein Problem, dass uns Struktur fehlt. Und genau darum geht es heute in der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Legatalk, dein Podcast rund um Legasthenie und Dyskalkulie. Mein Name ist Petra Rodenberg und ich bin integrative Lerntherapeutin und ganzheitlicher Kinder- und Jugendcoach. Heute geht es um ein Thema, das viele wahrscheinlich kennen. Was tun, wenn es beim Rechnen hängt, wenn man das Gefühl hat, man kommt nicht weiter, alles, was man gelernt hat, ist wieder weg. Und gerade wenn Kinder gut noch durch die Grundschule gekommen sind, weil sie sich vielleicht irgendwie mit viel auswendig lernen, weil sie eine gute Kapazität dazu haben, über viele Dinge retten konnten und dann auf einmal in der weiterführenden Schule geht gar nichts mehr. Und da habe ich in den letzten Wochen auch viel mitbekommen, auch im Bereich Kinder schon Klasse 7, Klasse 8, Klasse 9, dass da einfach manchmal gar nichts geht und das nicht daran liegt, dass die Kinder nicht rechnen können, auch wenn die Mama vielleicht schon nicht rechnen konnte. Nee, es geht darum, dass einfach was fehlt. Ich werde auch ganz oft wieder gefragt, ja, aber mit Dyskalkulie, da kann man doch gar nichts machen, oder? Und ich erinnere mich auch noch so vor 10, 15 Jahren, dass es tatsächlich hieß, ja, nur nach Klasse 3 wird das schwierig mit der Dyskalkulie. Natürlich kann man da was machen, man kann immer was machen. Wir müssen einfach nur gucken, wo liegt das Problem und das müssen wir verstehen. Und ich glaube, das ist einer der ganz wichtigsten Punkte. Wir müssen verstehen, wo liegt das Problem und wenn wir das Problem gefunden haben, dann müssen wir auch den Mut haben, die Lücke zu schließen. Auch wenn diese Lücke vielleicht so weit von dem entfernt ist, was das Kind eigentlich gerade jetzt schon können sollte. Wir sollten uns also nie auf ein, was ich können sollte und ich fange jetzt von oben an, das zu üben, sondern ich gucke, was ich schon kann und gehe von da aus zu dem, was ich denn können sollte. Die Richtung ist immer die bessere. Und wir müssen ja ganz klar sagen, mathematische Kompetenz entwickelt sich. Diese Kompetenzentwicklung startet im Kindergarten und ich wäre begeisterter Anhänger davon, im Kindergarten viel mehr davon zu machen. Leider passiert da in meinen Augen viel zu wenig, weil es gerade so ist, dass wir gerade die Kinder ja, wenn die in die Schule kommen, dann haben wir sehr unterschiedliche Voraussetzungen. Und wenn alle Kinder da eine bessere Voraussetzung hätten und besser der Angleich wäre, dann würden auch viel weniger Kinder Schwierigkeiten beim Rechnen, Lernen bekommen. Ich möchte heute nochmal ein Modell sprechen, habe ich bestimmt schon mal in einem Podcast angesprochen, nämlich das Zahlengrößenverknüpfungsmodell von Christine Krajewski. Und ich möchte nochmal den Hans Ebli rauskramen, einer meiner Helden, wenn es um das Thema ja, Lernen und vor allen Dingen Lehren geht. Er hat ja auch ein Buch geschrieben, das heißt Die 12 Grundformen des Lehrens. Ich finde ein sehr lehrreiches Buch für alle, die Kinder eben unterrichten und für alle, die in irgendeiner Form mit Kindern arbeiten, auch wenn es an manchen Stellen ein bisschen starker Tobak ist, aber schon alleine so mal da durchzublättern, schon ganz spannend, finde ich. Genau. Und der Hans Ebli hat eben gesagt, dass er sich, ja, dass wir, wenn etwas entstehen soll, weil Mathematik ist ja etwas sehr Abstraktes, und wenn das entstehen soll, dann müssen wir etwas erst handelnderweise erfahren. Das heißt, ich muss zum Beispiel wissen, wenn ich 5 Eier hole und dann hole ich noch 2 Eier, dann habe ich mehr Eier. Das heißt, ja, plus bedeutet, etwas wird mehr. Das muss ich aber erstmal handelnd erfahren. Ich muss auch die Zahlwortreihe kennen, auch das, oder auch ich muss auch die Mengen erkennen. Das heißt, wenn ich die Ziffer 5 sehe, dann muss ich vielleicht lange Zeit erstmal 5 Einzelteile dazulegen. 5, Wendeplättchen oder sowas, bis ich das wirklich verstanden habe. Oder auch wenn ich hinterher das Minusrechnen mache. Ich muss erst dann lernen, okay, da habe ich was. Und wenn dieses Zeichen kommt, dann nehme ich davon etwas weg. Das ist das, was passiert. Wenn wir das handelnd durchführen können, und handeln können fast alle Kinder Mathematik. Handeln ist nicht das Thema. Und das ist das Schöne. Das heißt, ich sage auch immer den Kindern, ihr könnt einfach schon alles. Ihr könnt es vielleicht noch nicht auf jeder Ebene. Aber jedes Kind weiß, kann damit umgehen, wenn ich ihm sage, da hast du jetzt was und du legst dazu, oder du hast was und du nimmst es weg. Darauf können wir uns, glaube ich, schon mal einigen. Und erst, wenn ich das wirklich kann, dann kann ich mit den Kindern darauf trainieren, dass in meiner Vorstellung, dass sie sich das in ihrem Kopf vielleicht vorstellen. Und wenn sie das haben, dann übersetzen wir das in die Sprache der Mathematik. Das sind nämlich die Zeichen, nämlich unsere Ziffern und unsere Operationszeichen plus minus mal geteilt. Und wenn wir das können, dann können wir anfangen zu automatisieren. Automatisieren wäre zum Beispiel, die Malreihen auswendig zu lernen. Aber die Malreihen auswendig zu lernen, wie so ein Gedicht, ohne zu verstehen, was dahinter steht. Ich sage, das ist so ein bisschen, als wenn ich in der Sprache unterwegs bin, wo ich jetzt ein Lied gelernt habe, aber überhaupt nicht weiß, was die Wörter bedeuten. Und wenn ich schon ein bisschen fortgeschritten bin, dann weiß ich vielleicht, was einige Wörter bedeuten, aber ich habe überhaupt keine Ahnung von der grammatikalischen Struktur dieser Sprache. Und dann spreche ich Kauderwelsch. Und wenn ich keine Idee von der Struktur des mathematischen, des Zahlenraums habe, dann kann ich auch eigentlich nicht rechnen lernen. Und da möchte ich nochmal auf das ZGV-Modell, Zahlengrößenverknüpfungsmodell von Christine Krajewski kommen, die da sehr klar benennt und drei Kernbereiche unterscheidet. Der erste ist eigentlich bei ihr die sogenannte erste Ebene. Da geht es wirklich darum, dass ich mich zählenderweise im Zahlenraum bewegen kann. Vorwärts, rückwärts, und dass ich die Zahlwortreihe wirklich super sicher aufsagen kann und auch vorwärts und rückwärts aufsagen kann. Und wenn die nächste Stufe wäre eben, dass diese Zahlen eben Mengen in Anführungsstrichen bekommen. Das heißt, dass wir dahinter steigen, okay, ich habe hier eine Zahl und hinter jeder dieser Zahlen verbirgt sich eine ganz bestimmte Menge, und zwar nur eine. Und das kann ich natürlich auch wieder üben. Und wenn ich das verstanden habe, dann geht es darum, dass ich auch nochmal dahin komme, dass Zahlen Relationen haben. Der ist um 1 größer als der andere. Der ist um 1 kleiner. Das ist doppelt so viel. Das ist die Hälfte. Das sind alles Dinge, die man lernen muss. Die sind nicht automatisch da. Und das ist ganz wichtig, dass wir das, bevor wir jetzt da reingehen, was wir eigentlich tun können, wenn es beim Rechnen hakt, dass wir das verstanden haben. Das heißt, ich muss zählen können, aber das reicht natürlich nicht. Ich muss wissen, was sich hinter einer Ziffer verbirgt oder hinter einer Zahl. Und ich muss wissen, dass die Zahlen in Beziehung zueinander stehen. Das ist ganz, ganz wichtig, um etwas zu bekommen, von dem wir mal lesen, und das ich immer mit etwas skeptisch betrachte, der sogenannte mentale Zahlenstrahl. Und dieser Zahlenstrahl, also den gibt es natürlich, auch wenn ich ihn mit skeptisch betrachte, der ist ja auch nachgewiesen, aber dieser Zahlenstrahl, der kann sich nur entwickeln, wenn ich mich im Zahlenraum bewegen kann und wenn ich auch ihn quasi mit Größen verknüpft habe. Also ich muss nur wissen, dass ich nach rechts zähle. Ich muss auch wissen, dass es nach rechts mehr wird. Und ich muss letztendlich ganz am Ende auch verstanden haben, wenn ich in der größeren Klasse bin, dass der Abstand zwischen 999.999 und einer Million genau 1 ist. Und damit ist der Abstand dann genauso groß wie der Abstand zwischen 1 und 2, der auch genau 1 beträgt. Und das mag sich jetzt für jemanden, der hier zuhört und der gut im Rechnen ist, anhören, wie, was soll das denn? Das ist doch logisch. Das ist für viele Kinder überhaupt nicht logisch. Und ich denke, das ist ganz wichtig. Ein mentaler Zahlenstrahl bedeutet nicht, ich habe ein IKEA-Maßband im Kopf und kann darauf vorwärts und zurück und rückwärts zählen. Nein, es hat schon was damit zu tun, dass ich auch weiß, wenn ich nach rechts gehe und wenn die Zahlen, wenn ich vorwärts zähle, werden die Zahlen mehr, und wenn ich rückwärts, die Menge wird mehr, und wenn ich rückwärts zähle, wird die Menge weniger. Ich glaube, das dürfen wir niemals vergessen. Wenn ich aber jetzt diese Verknüpfung alle nicht habe, wenn ich nicht sicher zählen kann, wenn ich keine Mengenverknüpfung habe, dann ergeben sich gerade in der Grundschule ganz besonders Schwierigkeiten. Denn die Kinder können letztendlich keine wirklichen Rechenstrategien aufbauen und fangen dann an, auswendig zu lernen, und irgendwann bricht alles ineinander, weil auswendig lernen nicht mehr reicht, weil der Zahlenraum zu groß wird, die Menge der Aufgaben wird viel zu groß. Und von daher gesehen ist es so wichtig, dass ich eine Zahl, eine Ziffer auch mit einer Menge verknüpfe und dass ich sauber zählen kann. Nicht nur von 1 bis 10 oder von 1 bis 100, sondern auch von 1500 bis 1700, dass ich da auch noch weiß, welche Zahl kommt nach welcher Zahl. Das gehört auch dazu, wenn ich mich in einem Zahlenraum orientieren will. Aber mich in so großen Mengen, um mir das vorzustellen, braucht der Zahlenraum Struktur. Und den hat unser Zahlenraum. Der hat 10er, der hat 100er, der hat 1000er. Und auch diese 1000er kann ich wieder in 2000, 3000, 4000. Ich weiß auch wieder, okay, wenn ich 4000 habe, ist das 1000 mehr, als wenn ich 3000 habe. Auch diese Relation muss einfach entstehen. Und wenn das nicht da ist, ist es eben einfach ganz schwierig zu rechnen. Dann ist es, wie schon gesagt, ich kenne die Wörter, aber ich habe keine Ahnung, wie ich einen Satz baue. Und in der weiterführenden Schule denken wir ja oft, es wird auch oft davon ausgegangen, dass ja, das Verständnis des Zahlenraums abgeschlossen ist. Aber unterschiedliche Studien zeigen, dass das nicht so ist. Auch in den Klassen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 entwickelt sich der Zahlenraum weiter. Natürlich in einen größeren Zahlenraum hinein, eben in diese vielleicht 999, 1999. Wir bekommen irgendwann die natürlichen Zahlen dazu. Und auch da brauche ich das Verständnis von diesem Raum. Und in der weiterführenden Schule, wenn da die Struktur nicht steht, dann ist das wirklich dann stehe ich auf einem sehr, sehr löchrigen Fundament. Und dann ist es eigentlich nicht möglich, größere Rechenoperationen wirklich sauber durchzuführen und schon gar nicht im Kopf. Das heißt, ich muss auch, wenn ich ein Kind in der 8. Klasse habe, in der 7. Klasse habe, da muss ich nicht nur gucken, okay, was machen die denn jetzt gerade in der Schule, sondern ich muss mal gucken, Stück für Stück zurückgehen, ist das Kind sicher im Zahlenraum? Ist da Mengenverständnis da? Bin ich in der Lage, ganz klar Relationen zu bilden, was ist größer, was ist kleiner, eben auch im Zahlenraum vielleicht bis zu 1 Million. Und wenn das nicht da ist, wir müssen es feststellen, auf welcher Ebene kann das Kind das, könnte es das handeln, durchführen, kann es sich das vorstellen oder kann es das mit Symbolen machen oder hat es bestimmte Dinge schon automatisiert. Und erst wenn wir das wissen, können wir gucken, wo wir anfangen können, dem Kind zu helfen. Das heißt also, auch bei größeren Kindern kann es durchaus sinnvoll sein, zurück zur Basis zu gehen. Das macht manchmal, kostet das Mut, nicht am Stoff festzuhalten, denn wenn gerade bestimmte schwierige Dinge wie Brüche oder sowas dran sind oder Gleichungen oder was auch immer, ich bin jetzt auch nicht so das Mathematikgenie in den höheren Klassen, und das Kind keine Zahlvorstellung hat, dann wird es dauerhaft nicht funktionieren. Das Schöne an gerade dem Modell von Krajewski und Ebli ist für mich, dass wir daraus, wenn wir in diesen Modellen firm sind, wenn wir gucken, wie wir uns das angucken können, wenn wir da genau hinschauen, dass wir daraus sehr, sehr gut und sehr sauber ableiten können, wie wir dem Kind helfen können. Denn rechnen kann ich nicht nur lernen, wie ein Lernfach, wie Geschichtszahlen, auch wenn ich Geschichtszahlen habe. Ich muss Rechnen in der Tat verstehen. Ich muss die Grundlagen verstehen. Und da ist mir einfach nochmal ganz wichtig, dass wir hier sagen, egal wie alt ein Kind ist oder ob ich auch mit Erwachsenen arbeite, ich kann immer an den Grundlagen arbeiten. Das kann manchmal schwieriger sein, das kann manchmal langwierig sein. Vielleicht brauche ich später einen Taschenrechner, das kommt darauf an, wie stark ein Kind durch eine Dyskalkulie eingeschränkt ist. Aber ich kann eine ganze Menge tun und es auch positiv verändern. Und das wäre mir einfach ganz wichtig, hier jetzt mal so als Impuls heute reinzugehen. Ich freue mich, von euch zu hören, vielleicht auch besonders, wenn ich ja von den Themen, wenn es um ältere Kinder geht, kann man denn überhaupt noch was machen? Ich wünsche euch eine schöne Zeit.